Herzlich willkommen beim Higher Health Podcast. Hier verraten Mr. Brokkoli und spannende Gäste Informationen jenseits des Mainstreams. Verabschiede dich von schlechter Laune und chronischen Beschwerden und komm in deine beste Figur und dein bestes Selbst. Stärke deinen Geist und optimiere deine Gesundheit mit Mr. Brokkoli. Viel Spaß bei der Folge.
Hier stimmt irgendwas nicht, und zwar ganz gewaltig nicht.
Was machen wir denn heute mit unserem Wasser, was vielleicht sinnbildlich ist für alles, was wir im Leben machen? Wir schlagen das durch Hochdruck in irgendwelche verkalkten und verdreckten Rohre.
Die ganze Energie, die uns gesellschaftlich prägt, hat sich schon mal grundlegend verändert.
Das Wassermann-Zeitalter dreht das Spiel komplett um, oder?
Jetzt von 2025 bis 2027 ist der absolute Höhepunkt. Und dann wird unser Gehirn zur Datei und kann auf eine Festplatte geladen werden.
Das wird ja jetzt nicht automatisch geschehen, oder?
Trotzdem glaube ich, dass mit April 2028 die Kriegsgefahr...
Mich ganz besonders, dich heute zum Festival der Verbundenheit einladen zu dürfen. Vom 21. bis 23.8. verwandeln wir diese Welt in ein buntes Festival mit über 300 Menschen, die genauso wie du nach Gesundheit, nach Frieden, nach Wohlbefinden, nach Liebe suchen. Und genau dafür bist du heute eingeladen. Ich möchte, dass es sich jeder leisten kann. Deshalb kostet das Ganze schon nur ab 170 Euro für ein komplettes Wochenende inklusive bio-veganer Vollwertverpflegung und Übernachtung. Schau gerne das gesamte Programm auf 3 Stages hier im verlinkten Link an und melde dich an. Sören Schumann, Christian Opitz, Mariam Szymczek, Felix van Frieden, Philipp Kunisch und viele weitere freuen uns auf dich.
Wir kommen vom Fischezeitalter in das Wassermann-Zeitalter und ich glaube, das Fischezeitalter war ja geprägt eben von Hierarchien, Glaubenssystemen, Suche nach Erlösung im Außen, also all das, was wir jetzt vielleicht ja schon besprochen haben. Und das Wassermann-Zeitalter dreht das Spiel komplett um, oder, liebe Caroline?
Ja, es ist nicht nur das Wassermann-Zeitalter. Natürlich sind wir am Beginn, wobei sich die Leute streiten, das sage ich gleich dazu, weil es ist dann immer in den Kommentaren unten drunter. Der eine sagt, es hat schon 1950 angefangen, der andere sagt, es fängt erst 2100 irgendwas an. Man kann das nicht genau berechnen. Das ist so komplex und da guckt jeder ein bisschen durch ein anderes Fenster. Aber klar ist, dass alle rund 2000 Jahre, manches Zeichen ein bisschen länger, anderes ein bisschen kürzer, ein neues Zeitalter beginnt. Und das prägt auch die Menschen. Das kann man wirklich schauen, wenn man zurückgeht ins Stierzeitalter, ins Widderzeitalter, ins Fischezeitalter, was dort auch wie die Menschen dort gelebt haben. Das ist total spannend. Das passt. Man findet einfach alles wieder, ne? Weil man angefangen hat, sich niederzulassen, Ackerbau betrieben hat oder die Mithrasgläubigen, das sagt jetzt vielen hier vielleicht nichts, das fällt alles, ist aber eine ganz wichtige Religion, finde ich. Die waren im Übrigen auch sternengläubig und hatten aber auch schon viel von dem Christentum und viel von der Antike. Also das war, und das fällt ins Stierzeitalter. Also man findet das alles wieder, wenn man da forscht. Und wichtig ist immer, natürlich geht es jetzt 2000 Jahre, wichtig ist immer der Übergang, weil am Anfang dieser Phasen, da wird der Wandel uns am meisten bewusst. Aber was noch viel stärker wirkt, und das ist das, wo ich hingucke, sind die Pluto-Phasen durch die einzelnen Zeichen, weil das kennzeichnet im Grunde die Generationen. Ne? Pluto ist immer so zwischen 11 und 32 Jahre in einem Zeichen. Und da kann man wirklich sagen, dass das prägt diese Generation immer analog zu dem Zeichen, in dem sich der Pluto befindet. Und der Wassermann steht im Grunde für das, worüber wir auch schon gesprochen haben. Der Wassermann steht im Grunde, wenn man ein christliches Glaubensbild bemühen möchte, dann ist es der Heilige Geist. Es steht für unsere Anbindung an die geistige Welt und es steht auch für die polare Welt. Also keine Bewertung, keine duale Welt, sondern es gibt Licht und Schatten, es gibt richtig und falsch, es gibt Schmerz und Freude. Also es gibt dieses alles und das einfach wirklich nochmal zu integrieren. Und der Pluto wiederum ist die Phase im Tierkreis, wo wir mit unserem Innersten konfrontiert werden, also mit dem, was wir in unserer Seele mitgebracht haben in dieses Leben. Und also kann man sagen, wenn man es jetzt runterbricht, der Pluto steht für unsere Seelenanbindung nach innen und der Wassermann steht für unsere geistige Anbindung nach außen, an etwas Größeres. Und das in Kombination ist natürlich schon bemerkenswert. Ne? Das heißt, wir kommen im Grunde gar nicht mehr drum rum, uns jetzt wirklich unserem Inneren wieder zuzuwenden und auch rauszugehen aus dieser Bewertung. Und der Wassermann ist noch dazu ein ganz freies Zeichen. Ne? Es ist wirklich, steht für den freien Geist, für freies Denken, auch für neue Wege zu finden. Also ganz anders als das, was alles eingefahren ist. Und dazu kommt aber im Moment, das muss ich fast ein bisschen ausholen, aber die meisten wird es wahrscheinlich schon interessieren, dass diese Phase der Pluto im Wassermann geht von, hat latent angefangen Ende 2024 und geht bis 2044. Es sind also genau 20 Jahre, diese Zeit des Umbruchs, aber in diesem Umbruch gibt es natürlich verschiedene Phasen und Höhepunkte. Und jetzt von 2025 bis 2027 ist der absolute Höhepunkt. Ich meine, das merken wir alle, wenn wir in die Welt gucken, was da los ist. Und da kommen eben noch Konstellationen dazu. Von 25 bis 27 haben zum einen alle vier langsam laufenden Planeten, die eigentlich dem Göttlichen zugeordnet sind, also Saturn, Uranus, Pluto und Neptun, das Zeichen gewechselt, und zwar alle zeitgleich von Mai 25 im Grunde bis Juli 25, bis Juli 26, nee, warte mal, bis Juli 26, genau, bis jetzt haben alle vier Planeten das Zeichen gewechselt. Das heißt, die ganze Energie, die uns gesellschaftlich prägt, hat sich schon mal grundlegend verändert. Und dazu kommt eine Konstellation Saturn-Neptun in Konjunktion auf 0 Grad Widder. Das ist der Beginn des Lebens überhaupt. Das ist der Beginn des Tierkreises. Und der Saturn-Neptun, der wirkt wie eine Überschwemmung, wie eine Sinnflut und reißt alles Alte ein, was nicht mehr tragfähig ist. Und das ist das, was wir sehen und was wir erleben. Wir fühlen uns ja auch alle wie überschwemmt. Ne? Wir wissen eigentlich gar nicht mehr, wo wir zuerst hingucken sollen. Dauernd schon wieder eine Katastrophe, die nächste Nachricht. Wir kommen gar nicht hinterher. Im Grunde. Und das ist aber im Januar 2027 dann erstmal zu Ende. Also diese Höhepunktphase sind praktisch diese 2 Jahre. Und der Widder steht, der Saturn steht eben jetzt auch noch im Widder. Und das steht ja noch bis April 28. Das geht also noch so ein bisschen über diese Phase hinaus. Also es geht fast noch ein gutes Jahr länger. Und das ist diese Kampfesenergie, die auch diese Kriegsenergie, die wir alle so auch sehen im Moment, ne? Die bleibt eben leider noch ein bisschen länger erhalten. Und danach gibt's eine Phase, dann geht der Saturn in den Stier. Und da fürchte ich schon, dass sie uns mit der Wehrpflicht und mit all diesem Wahnsinn, wir müssen für unser Land kämpfen und für alle einstehen und alle so über einen Kamm scheren wollen, dass Individualität da eben noch weniger geduldet wird. Das geht eigentlich dann so von bis 2030 noch, ne? Also bis Juni 2030. Also ich glaube, in der Phase werden sie das bestimmt noch vorantreiben. Und trotzdem glaube ich, dass mit April 2028 die Kriegsgefahr, ich will jetzt nicht sagen, vorbei ist. Das wäre vermessen, wenn ich behaupten würde, ich wüsste das. Aber sie wird deutlich weniger. Also sie wird schon weniger ab Januar oder Februar 27 und bis April 28 ist sie noch da, aber auch schon weniger, als es jetzt der Fall ist. Und dann gibt es so einen nächsten Wendepunkt. Also ich glaube im Juni 2030, da wird es schon so sein, dass unsere Individualität wieder mehr aufwacht und dann auch großflächiger kollektiv, ne? Also dass die Leute keine Lust mehr haben, sich in dieser Stierphase wirklich alle gleich machen zu lassen. Und im Juli bis August 32, glaube ich, gibt's den nächsten großen Wendepunkt, weil dann geht der Uranus, der jetzt im Zwilling steht, das muss ich auch nochmal sagen, bis dahin werden sie, glaube ich, die Digitalisierung und die Vernetzung von allem massiv vorantreiben. also bis Mitte 32. Da glaube ich ganz fest dran. Wenn sie alles versuchen, dass wir da alle irgendwie angebunden werden. Und danach, denke ich, bricht es, weil Mitte 32, da geht einmal der Uranus in den Krebs und der Saturn geht in den Krebs. Und ich glaube, da wird uns bewusst, auch als Kollektiv, wie sehr wir unsere innere Anbindung verloren haben, wie leer es oft geworden ist in unserem Inneren, wie schlecht wir Stille überhaupt noch aushalten. Und genauso wird der Saturn im Krebs uns bewusst machen, wie sehr wir die wirkliche Nähe einfach entbehren, ne? Wie wir den real physischen Kontakt mit Menschen brauchen und eine wirkliche Verbindung. Und da geht es wirklich um Menschlichkeit und Mitmenschlichkeit. Darum geht es jetzt auch schon, keine Frage. Aber bis es, sage ich mal, die Masse erreicht hat, glaube ich, vergehen eben noch ein paar Jahre, bis Mitte 32, denke ich. Und danach danach verändert es sich. Es wird trotzdem, werden sie natürlich jetzt nicht aufhören mit der digitalen Forschung. Und das Ziel ist ja der Transhumanismus. Und interessanterweise sagt ja der Ray Kurzweil, auch der Chefentwickler von Google und absoluter Verfechter des Transhumanismus, dass wir bis 2045 die Singularität erreicht haben werden. Und das bedeutet, dass die künstliche Intelligenz so weit entwickelt ist, dass sie mit der menschlichen verschmelzen kann und sie dann auch überholt. Und dann wird unser Gehirn zur Datei und kann auf eine Festplatte geladen werden und in jeden beliebigen Roboter oder sonstige Maschine runtergeladen werden. Es ist ungeheuerlich, aber es ist so spannend, dass er die gleiche Jahreszahl benennt, wie sie auch sich astrologisch wiederfindet, solange wie diese Phase geht. Und deswegen ist es einerseits wieder interessant, es findet sich auf der funktionalen Ebene wieder, genau wie das Leben uns auf der inhaltlichen Ebene uns nicht in den Transhumanismus führen möchte, sondern in unsere Anbindung zurück, in unsere wirkliche Anbindung. Mit unserem heutigen Bewusstsein eben auf einer völlig neuen Ebene. Und da ich glaube, dass sich das Göttliche nicht zerstören lassen wird, glaube ich, dass der Transhumanismus scheitern muss. Aber es wird uns erstmal noch eine Weile begleiten, die Entwicklung dahin. Das glaube ich ganz sicher.
Mhm. Und das wird ja jetzt nicht automatisch geschehen, oder? Nur weil die Erdachse in einem bestimmten Verhältnis steht, wir werden jetzt, also wir sind doch als Menschen selber an einem Wendepunkt und wir haben ja immer noch den freien Willen, die freie Entscheidung. Also wir müssen schon irgendwas dafür tun, oder?
Ja, natürlich müssen wir was dafür tun. Und da sind wir wieder beim Außen. Und es ist gut, dass du das jetzt auch nochmal fragst, weil es geht ja genauso, wie wir uns um unseren Körper selber kümmern müssen, um das, was wir essen, was wir zu uns nehmen, wie wir mit der Natur umgehen, wie wir mit unseren Mitmenschen umgehen, ist es ja genauso wichtig, wie gehen wir denn mit der Technik um, ne? Konsumieren wir sie fraglos und wie weit sind wir alle abhängig? Also das ist eben auch ein ganz wichtiger Punkt, uns da mal zu hinterfragen. Können wir noch ein Wochenende ohne Handy auskommen und ohne Rechner? Schaffen wir das überhaupt noch? Wie geht's uns denn da? Werde ich nervös? Oder das heißt, uns klar zu machen, und da glaube ich schon, dass wir in weiten Teilen eine süchtige Gesellschaft geworden sind. Und wir das erst merken, das ist so wie die Leute, die sagen, nee, ich trinke jetzt oder ich bin nicht alkoholabhängig, dann sage ich immer, ja, haben Sie mal 2 Wochen kein Alkohol im Haus und dann sprechen wir nochmal. Ne? Dann sieht es nämlich meistens anders aus, wenn Sie dann zwischendurch zur Tankstelle gelaufen sind und noch was geholt haben abends. Und mit dem Handy können wir es relativ leicht feststellen, wenn wir jetzt wirklich mal einen Tag nur weglegen. Ein ganzes Wochenende ist für viele schon unvorstellbar. Aber eben uns bewusst zu machen, höre ich meine innere Stimme noch und lebe ich das, was in mir ist? Oder funktioniere ich nur noch? Habe ich den bequemen Weg gewählt, weil die Eltern das erwartet haben, weil ich ja doch Geld verdienen muss? Weil natürlich gibt es immer eine Begründung und natürlich müssen wir alle leben. Aber ich sehe das auch in der Praxis in den letzten Jahren so viel wie nie zuvor, dass selbst Menschen, die schon 30 Jahre in ihrem Beruf sind, was anderes machen, weil sie merken, ich will mich und kann mich nicht mehr verbiegen. Ich bin doch dafür gar nicht gedacht, für das, was ich da mache. Ne? Und ich glaube auch, dass die KI, die ja heute nicht nur in aller Munde ist, sondern alle nutzen sie auch, dass das auch eine große Chance für uns ist. Ne, wir sind zwar überschwemmt von dieser ganzen Informationsflut, aber ich glaube, dass es gar nicht darum geht, auch nur im Ansatz zu versuchen, diese Informationsflut zu verarbeiten, sondern dass wir doch nur intuitiv wieder damit umgehen können. Stimmt da eine Nachricht oder stimmt sie nicht? Oder ist es jetzt wichtig für mich? Kann ich nicht andere Wege gehen? Ne? So ist es. Oder auch überhaupt diese ganzen Kinder heute, die ja auch viele, weiß ich nicht, ihre Hausaufgaben mit der KI machen oder so, ne? Dass man da auch mal merkt, wie sinnlos das alles ist, dass Schulen sich ihr System verändern, am besten gar keins mehr existiert, sondern dass es ein freies Lernen gibt, dass Kinder wieder praktische Dinge lernen und auch ihres Wesens entsprechend sich entwickeln können, ne? Dass man mit ihnen in den Wald geht, was baut oder einen Garten anlegt oder sie auch Handwerken lernen oder also all diese Dinge und dass wir auch nur mit dem Empfinden unterscheiden können, ist etwas, was die KI uns da vorsetzt, ist das gefaked oder ist das Realität? Da finden wir ja keine rationalen Gründe mehr, jedenfalls kaum noch. Aber unser Empfinden weiß das, denke ich. Und wenn wir das wieder trainieren und uns da hinwenden, dann können wir erkennen, dass all dieses, was wir da draußen gerade sehen, passieren musste. Und es musste, glaube ich, auch so schlimm kommen und vielleicht muss es auch noch ein bisschen schlimmer kommen, bis die Menschen auch in der Masse wieder bereit sind, sich wirklich nach innen zu wenden und auch zu erkennen, dass das eigentlich das ist, was diese Zeit uns zeigen will.
Ja, es ist so schön, dass du auch die Kinder nochmal angesprochen hast. Die nehmen ja auch ein Kapitel in deinem Buch ein und schreibst, ja. Kinder sind die Brücke zwischen den Göttern und den Menschen und dass sie uns nicht gehören, aber sie entspringen direkt der geistigen Welt und bringen nicht nur ein tiefes Wissen um diese Welt mit in unser Erdenleben, sondern sind auch in ihrem Innersten bereits vollständig angelegte Wesen. Und ich meine, die meisten Menschen sind ja sehr angetan und begeistert von Kindern. Ich meine, du bist Mama, ich bin Papa. Und auf der einen Seite, ja, vergöttern wir die Kinder so ein bisschen eben auch, indem wir sagen, ja, okay, die sind ja wirklich noch in ihrem Leben, ne? Die sind nicht konditioniert, die leben ihr Leben noch, die sind im Moment, Zeit existiert nicht. Und auf der anderen Seite ist es eben, wie du sagst, wir versuchen sie dann eben auch, also wir nehmen sie nicht so ernst, weil sie wissen ja noch nicht viel, ne? Sie sind, haben in der Schule nicht noch nicht viel erfahren und machen dann Liebe oft abhängig von vermeintlich guten Zeugnissen, jetzt nur als Beispiel gesprochen. Also da steckt da sehr viel, wie soll ich sagen, Weisheit auch für uns drin. Wie gehen wir mit den mit unseren Kindern um und erkennen wir das wahre Göttliche oder reduzieren wir sie auf nicht ganz entwickelte Wesen? Ne? Also das beschreibst du sehr schön in deinem Buch, was Kinder wirklich sind.
Ja, und das ist mir ein so großes Herzensanliegen. Dafür würde ich gerne noch mehr eintreten, dass wir die Kinder wirklich anders betrachten. Also wir brauchen nicht nur ein neues Weltbild, also weg von dem materiellen Weltbild hin zum geistigen Weltbild, was alles mit einbezieht, sondern wir brauchen auch ein neues Menschenbild. Und dass Kinder nämlich nicht Wesen sind, die wir erst erziehen müssen. Ich sehe das ja an 30 Jahren astrologischer Praxis, also fast 30 Jahre, das, was ich in einem Menschen sehe, in einem Horoskop, das beschreibt so deutlich immer, was im Kern in den Menschen drin ist. Oder wenn ich auch schaue, wozu wären diese Menschen beruflich begabt, oder dann höre ich fast immer, dass die Leute sagen, das wollte ich als Kind immer werden, ich durfte das aber nie. Und wenn wir auch anschauen, wie unterschiedlich die Kinder sind, der eine muss den ganzen Tag rumrennen und auf Bäume klettern und der andere sitzt in seinem Zimmer und puzzelt mit einer Engelsgeduld Sachen zusammen, wo jeder andere schon längst verzweifelt wäre. Das haben wir ja nicht beigebracht den Kindern, das ist ja schon da. Und da geht's ja überhaupt schon los. Kinder haben das, was Menschen überhaupt, wir haben das, was in uns angelegt ist, bringen wir mit auf diese Welt. Und wenn wir Kinder so betrachten würden, nämlich neugierig, staunend, wer da an unsere Familie gekommen ist und sie im Grunde bestaunen wie eine Blume, die sich entfaltet, ne, bis hin zur Blüte und wir sie dabei begleiten können, vorsichtig, dann ist es eine ganz andere Erfahrung, als zu denken, die Kinder funktionieren nicht, ne, oder kommen in der Schule nicht klar. In der heutigen Schule kann man auch eigentlich nicht mehr klarkommen, wenn man lebendig sein will, ne? Sondern da muss es andere Wege gehen. Aber alleine schon die Sicht auf unsere Kinder würde so viel verändern. Und auch, da sind wir auch wieder ganz doll gefragt. Ich habe ja auch immer wieder Eltern, die dann auch ehrlicherweise sagen, es ist zwar Gott sei Dank nur eine Minderheit, aber es gibt sie eben trotzdem, die sagen, ich komme mit meinem Kind nicht klar, ich verstehe es nicht. Und manche sagen auch, ich mag es vielleicht gar nicht so richtig, aber vielleicht auch, weil sie es noch nicht richtig verstanden haben. Ne? Oft ist es hinterher dann ganz anders, weil die Menschen oft denken, sie sind selber unfähig, das Kind so auf den Weg zu bringen, dass es glücklich ist. Ne? Aber auch hier spiegeln sich ja nur Dinge, die bei dem einen ungelöst sind, bei dem Elternteil. Also Kinder sind auch wunderbare Spiegel für uns und auch Chancen, dass wir uns entwickeln können, wenn wir eben angucken, worüber stolper ich denn, über welche Verhaltenseigenschaft, ne? Welche Eigenschaft regt mich eigentlich auf? Manchmal sind es ja nur so Kleinigkeiten, dass so ein Kind total im Rückzug lebt und vielleicht kreativ, künstlerisch ist, sich gar nicht so viel verabreden will und die Mutter immer noch sozial funktioniert, für alle macht und tut und im Außen ist und eigentlich auch gar keine Lust hat. Das Kind zeigt ihr, wie es geht. Ne? Du kannst auch deine Sachen machen. Und also das sind manchmal so ganz kleine Dinge, die ganz viel bewegen können, wenn wir da einfach mal anders drauf schauen.
Also wir werden mal über ein paar konkrete Dinge sprechen. Wasser und Salz als Beispiel ist mir da ins Auge gefallen. Dann Pflanzen und Tiere und natürlich eben auch, wie wurde früher Medizin und Gesundheit verstanden und was haben wir heute draus gemacht? Und dann schlagen wir die Brücke eben zu den Tierkreiszeichen, zu der Astrologie. Das Wassermann-Zeitalter ist ja in aller Munde. Das heißt, was steht uns bevor dieses Jahr vielleicht noch? Wie siehst du die Zukunft, was ist dir da ganz besonders wichtig? Also von daher haben wir da ein schönes Programm heute. Bevor wir jetzt so zur alten Medizin kommen, du hast ein schönes Kapitel in deinem Buch über Wasser und Salz und ich bin ja ein großer Fan davon. Wasser ist ja ein Informationsträger, es nimmt Schwingungen auf. Auch das hast du in deinem Buch sehr gut beschrieben, die Schwingungs- oder Frequenzmedizin. Was machen wir denn heute mit unserem Wasser, was vielleicht sinnbildlich ist für alles, was wir im Leben machen? Wir schlagen das durch Hochdruck in irgendwelche verkalkten und verdreckten Rohre und trinken das dann angeblich sauber aus unserer Leitung. Wie würde es denn eigentlich besser laufen und für was ist denn Wasser eigentlich da?
Also ich finde, ja, du machst ja viel mit Ernährung, aber ich finde, die Basis ist immer, die Menschen geben viel aus, viel Geld aus für Nahrungsergänzungsmittel und trinken Leitungswasser. Also das ist etwas, was für mich überhaupt nicht geht, weil ich denke, dann kann man sich vieles davon sparen. Wasser und Salz ist die Ursuppe, aus der alles Leben entstanden ist, zusammen mit der Sonne. Das sind eigentlich die drei Urelemente. Und deswegen denke ich, ist es so wichtig, dass wir lebendiges Wasser trinken und auch noch lebendiges Salz essen. Und heute ist, wie du sagst, wie in allem in der Welt, nur noch etwas Totes übrig geblieben. Ne? Das Leitungswasser heute ist totes Wasser. Das hat keine gute Energie mehr, weil Wasser hat ja auch, das wissen wir spätestens seit Masaru Emoto, hat ja ein Gedächtnis. Und das, was da einmal drin war, also egal, was es an Rückständen sind, egal, ob es in den Rohren sind, im Grundwasser, an Medikamenten, an Schadstoffen, von Düngemitteln und also was weiß ich, das bleibt ja alles, auch wenn die Wasserwerke das rausfiltern, energetisch bleibt die Information erhalten. Und das ist einfach ganz wichtig und deswegen muss man auch eben gut gucken, was man mit diesen ganzen Wasserfiltern macht, ne? Also, dass es eben nicht nur darum geht, sie zu reinigen. Das Wasser muss energetisiert werden. Am besten ist natürlich, wir würden Quellwasser trinken, weil das ist eben wirklich noch lebendiges Wasser. Und beim Salz, darüber machen sich noch viel weniger Leute, glaube ich, Gedanken, dass das, was wir im Supermarkt finden, das ist ja eigentlich nur noch das Natriumchlorid, was da übrig geblieben ist aus aus diesen vielen, vielen Stoffen, die in so einem natürlichen Salz eigentlich drin sind. Und unter anderem ist ja in so einem Salz auch Jod drin, ne? Und Jod ist ja, wissen wir alle, für unsere Schilddrüse gut. Aber im Grunde ist Jod sowas wie, oder die Schilddrüse ist ja eigentlich die Verbindung zwischen Bauch und Kopf, also die Impulse, die in unsere Intuition, unser Bauchgefühl, wie wir oft so schön sagen, geht ja über die Schilddrüse in den Kopf, also in unser Bewusstsein. Und dazu brauchen wir natürlich auch eine funktionierende Schilddrüse. Und dieses Jod ist ja wie der Götterfunke, ne? Also der praktisch diesen Kreislauf zündet. Deswegen ist eine Schilddrüse enorm wichtig. Und deswegen ist es auch so faszinierend, dass die als erstes diesem Natriumchlorid das Jod wieder zugesetzt haben, ne? Aber es ist eben auch nicht mehr das ursprüngliche Jod. Es ist ja genauso im Grunde ein Abfallprodukt aus der Industrie, genau wie das Natriumchlorid für ganz viele in der Chemieindustrie benutzt wird und das, was in unseren Supermarktregalen landet, eigentlich auch nur noch ein Abfallprodukt ist. Wie soll uns das nähren, ne? Salz steht eigentlich für die geistige Verbindung. Man sagt ja nicht umsonst, Salz hält Körper und Seele zusammen. Das ist wirklich das verbindende Element, ne? Wasser, Salz und Sonne, das ist wie Körper, Geist und Seele. Das ist eine Einheit und das ist so die ganz wichtige Basis. Aber es entspricht eben unserer Zeit, dass davon heute nur noch die Funktion übrig geblieben ist. Und die dient unserem Körper ganz sicher nicht mehr.
Ja, du schreibst auch schön über Inhalt und Funktion in deinem Buch. Das kannst du natürlich dann auch gerne mal ganz kurz erläutern. Ich denke, es ist sinnbildlich, ne, dass du hast die Trinität wieder angesprochen, die uns ja sehr oft begleitet und dann eben Wasser, Salz und Sonne zu Körper, Geist und Seele. Sehr, sehr spannend. Das Salz ist ja dann häufig eben auch, wie soll ich sagen, kastriert, ne? Also das heißt, wir reduzieren es auf Natriumchlorid und die ganzen Energielieferanten, auch die ganzen wichtigen Mineralstoffe wie Magnesium, Calcium, Kalium, Eisen, die sind dann nicht mehr drin. Und die sind ja ganz, ganz wichtig auf biochemischer Ebene. Aber es ist quasi sinnbildlich dafür, dass quasi was extrahiert wird, rausgenommen wird, rein materiell betrachtet wird. Aber das, was alles so verbindet, eben diese Trinität, Körper, Geist und Seele, so könnte es ja im Salz genauso sein. Also das heißt, das sind die verschiedenen Mineralstoffe, da sind andere Elemente drin, die das Ganze, ich nenne es jetzt mal, beleben, beseelen. Und das nehmen wir komplett raus und reduzieren es auf einen Stoff mehr oder weniger. Und so scheint ja unser heutiger Zeitgeist ja auch zu sein. Ich finde das eine deiner Kernaussagen in deinem Buch, dass wir uns auf irgendeine Sache reduzieren, vor allem das Materielle, und das quasi rausnehmen aus dem, was alles ist. Und das beschreibst du ja schön mit Inhalt und Funktion. Also das, was nicht gelebt wird, muss dann quasi eine Funktion übernehmen. Aber beschreib du das gerne in deinen Worten.
Ja, das ist, ich glaube, das ist ja ein Grundprinzip, was sich durch mein ganzes Buch zieht. Ja. Der Kernsatz ist ja, das, was inhaltlich nicht möglich ist, muss als Funktion Erscheinung werden. Diesen Satz hat mein Lehrer mal gesagt und den versteht man lange nicht. Aber wenn man sich das wirklich in der Konsequenz klar macht, dann versteht man auch, warum das gerade alles passiert in der Welt, was da eben passiert. Also es ist ja so, dass wir alle wissen aus der Physik, es kann in dieser Welt nichts verschwinden, ne? Also es kann einfach nichts untergehen. Es nimmt maximal einen anderen Zustand an. Wir sehen es auch wunderbar an den Pflanzen, ne? Entweder ist es im Samenkorn, da ist ja die ganze Pflanze schon drin, ne? Dann wächst sie, sie hat eine Blüte, sie wird welk, sie wird Kompost. Irgendwann kommt sie wieder auf die Beete als Erde und auch eine geistige Ebene hat diese Pflanze. Also das heißt, die Materie, jede Materie hat immer einen geistigen Hintergrund. Und das ist das, glaube ich, was wir in unserer heutigen Zeit uns wirklich wieder konsequent ins Bewusstsein rufen müssen, dass alle Materie vom Geistigen durchdrungen ist. Das ist die eine Seite. Und das andere ist...
Ich würde da gerne mal ganz kurz noch drauf eingehen, weil ich glaube, das ist ja wirklich essentiell auch in deiner Botschaft. Denn heutzutage gehen ja viele davon aus, oder das gab es ja auch früher schon, dass wir rein materialistisch sind. Also dass quasi Seele, Geist, Gott und so weiter nicht existiert. Wir sind ein Geschöpf einer biologischen, keine Ahnung, wir kamen aus dem Wasser und haben uns dann so weiterentwickelt. Das siehst du aber grundlegend anders und du kannst das quasi auch beweisen, obwohl wir jetzt ja nicht in Studien reden, mehr oder weniger, weil wir können es ja quasi mit Materialismus, können wir nur das beweisen, was wir ja quasi eben auch mit den Sinnen wahrnehmen, oder?
Naja, das, was wir materiell nachweisen können, das ist ja auch nur die Materie, ne?
Ja, also genau, richtig.
Die geistige Ebene lässt sich nicht unter dem Mikroskop erkennen oder in Laborwerten. Das ist einfach ausgeschlossen. Und ich wollte das noch kurz zu Ende bringen, was ich vorher gesagt habe. Es kann auf der materiellen Ebene eben nichts verschwinden und auch auf der geistigen Ebene eben nichts verschwinden. Das heißt, alles, was uns bewusst ist oder auch unbewusst ist oder jedes Gefühl, jedes findet im Materiellen oder in dem, was uns widerfährt, seinen Ausdruck. Na, das simpelste Beispiel ist, wenn wir etwas, einen Konflikt nicht anschauen, kann es sein, dass er irgendwann zum Körpersymptom wird. Ne? Wenn ich ihn noch nicht anschaue, kann es sein, dass es eine chronische Krankheit wird. Oder ich habe einen Unfall, was viele Leute gar nicht damit in Verbindung bringen. Aber auch das ist eigentlich einfach nur eine Korrektur des Schicksals. Ein geistiger Ausdruck, der nicht bewusst wird und der sich dann im Stofflichen, also im Körper, wiederfindet oder in Form eines Unfalls. Und genauso ist es in Form einer Partnerschaft. Wir suchen uns doch immer genau diesen Partner aus, der uns mit diesen Dingen konfrontiert, die wir selbst so gerne wegschieben wollen. Das sind ja auch ganz simple Dinge. Und alles, was uns eben nicht bewusst wird, weil wir es eben verdrängen. Das ist jetzt gehe ich gleich ganz krass an den eigentlichen Kernpunkt. Also auch unsere seelisch-geistige Anbindung, die seelische Anbindung nach innen, die wir alle haben, und die geistige Anbindung nach außen an etwas Größeres. Manche nennen es Gott, manche den Himmel, manche den Kosmos. Es ist völlig egal. Meinen tun wir alle das Gleiche. Und wenn uns diese Anbindung nicht mehr bewusst ist, und das ist eigentlich ungeheuerlich, wenn man sich das wirklich bewusst macht, auch das muss sich dann auf einer anderen Ebene, auf der funktionalen Ebene zeigen. Und das ist aus meiner Sicht die digitale Ersatzanbindung von allem und jedem, weil wir ja ohne etwas Höheres, ohne eine Anbindung gar nicht leben können. Wir sind ja alle miteinander auch kollektiv verbunden. Auch das haben wir vergessen. Dafür nehmen wir heute die Handys und sind ständig im Kontakt. Aber eigentlich ist es doch unsere Intuition, die uns führt. Aber wir leben heute nur noch nach rationalen Begründungen, nach dem Intellekt. Ne? Alles, für alles brauchen wir eine Begründung. Aber wenn ein Bauchgefühl, so wie Kinder das noch sagen, nee, das will ich nicht oder das stimmt so nicht oder das glaube ich nicht, die einfach aus ihrem Bauch heraus etwas sagen und wenn wir gut sind als Erwachsene, es ihnen nicht ausreden, ne, sondern gucken, wo kommt es her, und das haben wir einfach vollkommen verlernt und auch haben wir vergessen, dass wir eigentlich unsterbliche Wesen sind. Und heute arbeiten wir an einer künstlichen Unsterblichkeit, ne, im Transhumanismus. Also jetzt habe ich ganz weit vorgegriffen, aber das ist praktisch schon das Ergebnis, also praktisch das i-Tüpfelchen. Und alles auf dem Weg dahin ist ja genauso, egal ob wir die Krankheiten nehmen, überhaupt die ganze Medizin an sich bezieht sich ja genauso nur noch auf die Funktion. Funktioniert dieses Organ und selbst das eine Organ wird oft noch nicht mal mehr im Zusammenhang mit dem Nachbarorgan betrachtet. Ja? Wir sind selbst nur noch eine Ansammlung von Organen, die man austauschen kann, immer mehr. Wir können uns künstlich optimieren, aber in der Schulmedizin wird nicht mehr danach gefragt, wie geht's der Seele dieses Menschen? Ja? Also in was für Umständen lebt dieser Mensch? Leidet der? Ist er deswegen krank? Also maximal Stress wird noch als Ursache akzeptiert, aber das war's dann auch schon. Und da kann man wirklich in jeden Bereich gehen, genau wie du sagst, die Tiere werden ja auch nur noch als ich weiß gar nicht mal, als Maschinen betrachtet, ne? Also sie werden gezüchtet, gehalten, damit wir sie essen können in Massentierhaltung, also in lebensunwürdigsten Bedingungen. Und auch diese Energie essen wir ja mit. Das ist ja die ist ja da, die geht ja auch nicht weg. Ne? Leidet ein Tier oder wird es irgendwie glücklich groß? Ich habe nichts dagegen, dass man Tiere isst in Maßen, wenn sie irgendwie, wenn wir genug haben und wenn sie gut gehalten werden, wenn es einfach stimmt. Aber nicht in der Form, wie es heute ist. Und genauso sind Pflanzen einfach geistige Wesen. Das haben wir auch vergessen. Die Tomate, die in der Nährstofflösung im Gewächshaus da viel Erträge liefert, das ist doch nicht die Tomatenenergie, die wir haben, wenn so eine Tomate wirklich in einer gesunden Gartenerde unter der Sonne wächst. Gut, die mögen jetzt nicht so gern den Regen, aber man kann ja ein Dach oben drüber machen. Und aber es gibt ja auch diese ganzen Heilpflanzen und alles, die haben eben auch nur ihre Wirkung, wenn sie eben wirklich mit gesunden Nachbarn wachsen, so wie sie eigentlich angelegt sind, in gesunder Erde, in der Natur. Also da könnte man jeden Bereich nehmen, in dem wir heute leben. Es ist eigentlich von allem nur noch die Funktion übrig geblieben. Und das Leben zwingt uns, denke ich, heute dazu, uns dieser geistigen Ebene wieder zuzuwenden. Oder nochmal auf einer ganz neuen Ebene zuzuwenden. Das ist es eigentlich.
Ja, du hast viele Dinge gesagt, die mich auch extrem interessieren. Die Pflanzen, die Tiere und auch wie Medizin ursprünglich ja verstanden wurde und wie sie heute mehr oder weniger auf alles Messbare degradiert wurde. Du schreibst auch in deinem Buch, dass wir heute immer mehr versuchen, erforschen und zum Beispiel mit irgendwelchen Biomarkern zu analysieren, wie es uns geht, dann erforschen wir das komplette, versuchen wir das komplette Mikrobiom zu erforschen, jedes eigene Bakterium und nehmen uns Blut ab und dabei wussten ja schon Menschen früher, wenn sie uns angeschaut haben, okay, haben wir zu wenig Schlaf, haben wir irgendwo ein Beziehungsproblem, also diese ganze Antlitzdiagnostik und all diese Dinge, das passiert heute gar nicht mehr. Wir schauen uns gar nicht mehr an sozusagen, aber das Blut wird gut abgenommen, ne? Und dann irgendwo eingeschickt und ja dann vielleicht noch hochzentrifugiert. Das heißt, dass dann quasi alles Leben rausgeht. Das ist alles sehr anonym, nenne ich es jetzt mal heute, ne? Und so leben wir ja dann auch in den Städten. Und so werden ja eben auch dann Pflanzen und Tiere behandelt. Also wir versuchen alles nur noch in Massen zu machen, Massen anzubauen. Also die Seele existiert da nicht mehr, auch wie es einem geht, existiert nicht mehr. Es muss quasi alles nur irgendwie funktionieren in der Art und Weise. Und das führt uns ja vielleicht auch dazu, dass wir diese gute alte Spruch, wir werden am vollen Tisch verhungern, das führt uns ja dahin, weil wir quasi immer nur auf Masse und auf Funktion drimmen. Und aber quasi das, was uns wirklich belebt, wird leider komplett eliminiert. Und genau das ist ja der Hintergrund von deinem Buch, ne? Wie aus Google Gott wurde. Google steht dann sinnbildlich quasi für dieses Materialistische. Es muss was auf dem Tisch stehen. Und Gott, das, was belebt, ist nicht mehr da.
Ja, das stimmt. Das ist nicht mehr da. Aber es ist eben, du hast zweimal schon, das musste ich so ein bisschen schmunzeln, den Titel verdreht. Ne? Das heißt ja eigentlich, wie aus Gott Google wurde. Und du hast jetzt schon zweimal gesagt, wie aus Google Gott wurde. Mir fällt dazu nur ein, dass ich schon mal gefragt wurde, als ich mein Buch vorgestellt habe, ob ich nicht den zweiten Teil schreiben möchte, wie aus Google wieder Gott wurde.
Deswegen, richtig, da geht's doch hin, da müssen wir doch hin.
Genau, deswegen fand ich es so schön, dass du es eigentlich umgedreht hast. Da müssen wir wieder hin und zwar auf einer völlig neuen Ebene. Nämlich nicht, dass Gott ein Wesen außerhalb von uns ist, sondern dass wir alle Teil des Göttlichen sind und dass wir Gott in uns tragen und dass wir alle zusammen mit allem Lebendigen, mit allem, was existiert, sind wir Gott. Ne? Das ist diese Einheit. Und das ist eben im Bewusstsein, glaube ich, wirklich verloren gegangen heute.
Medizin früher hat ja quasi Körper, Geist und Seele immer in Betracht gezogen. Du hast ja sehr, sehr viele schöne Anekdoten da in deinem Buch und der Körper wurde dann quasi durch Massagen unter anderem, durch Heilkräuter, das ganze Heilkräuterwissen, das ganze Wissen wurde da eingebracht. Dann wurde Geist und Seele aber auch betrachtet. Du hast so schön aufgeführt, ich glaube, der Geist mit Theateraufführungen oder Komödien und die Seele dann quasi mit Meditation, mit Gebet, also all das, wenn was war, wurde quasi mit einbezogen in den Weg der Heilung und jetzt nicht irgendwie eine Tablette verschrieben, weil ich jetzt gerade einen Kopfschmerz habe. Ne? Und das ist ja das, was heute Medizin ist. Wir versuchen irgendwie ein Symptom zu behandeln mit einem super Allheilmittel, auf das wir dann sehr viel Hoffnung geben und auch begrenzen da das andere. Wie können wir da wieder zu einem besseren Verständnis zurückkehren? Also was ist deine Message an Therapeuten und an Ärzte? Worauf dürfen sie wieder mehr achten?
Also ich glaube, es ist nicht nur eine Message an Therapeuten und an Ärzte, sondern vor allen Dingen an uns selbst. Weil ich glaube, ganz, ganz wichtig ist, weil ich möchte jetzt nicht, dass mein Buch so betrachtet wird und so schaue ich auch nicht auf die Welt, die da draußen machen irgendetwas mit uns. Ne? Die Mediziner gucken nicht mehr hin, die halten die Tiere in Massen, die bringen diese Düngemittel aus oder da sind immer die anderen schuld. Das ist ja heute so verbreitet. Und ich finde das ganz, ganz schwierig, weil das, was da draußen passiert, ist die Antwort auf unser Inneres, auf unseren Bewusstseinszustand, ich sage jetzt mal als Kollektiv. Natürlich gibt es Ausnahmen, es machen sich Menschen auf dem Weg, gerade in den letzten Jahren, mehr denn je. Und das ist ganz wunderbar, aber es sind eben noch viel zu wenig. Aber das ist die Antwort darauf, dass wir uns als Wesen aus Körper, Geist und Seele, und für mich kommt sogar noch ein viertes Element dazu, und das ist die Zeit, ohne die einfach davon nicht trennbar ist. Das ist auch ein Missverständnis von unserer modernen Welt, dass wir heute denken, wir können zu jeder Zeit alles tun, können wir aber nicht, weil es an Inhalt ist an Zeit gebunden. Wir wissen ja, manchmal kämpfen wir 2 Jahre um irgendwas und denken, geht nicht, dann lasse ich los und plötzlich fügt sich's. Ist natürlich auch so ein Prinzip, aber die Zeit ist oft eben noch nicht reif. Und wenn wir mit unserer Intuition verbunden sind, mit unserer inneren Stimme, dann wissen wir oft viel besser, wann sind die Dinge zu tun oder was will ich eigentlich vielleicht nicht mehr tun? Will ich doch diesen ungeliebten Job endlich mal kündigen oder mit meinem Partner mal wirklich ehrlich sprechen oder mit meinem Kind anders umgehen oder was auch immer es ist. Also wir haben ja mit der wissenschaftlichen Revolution eigentlich spätestens da diesen Zugang immer mehr verloren. Ne? Eigentlich fing es ja schon mit dem Christentum an. Das Christentum war ja eine ganz grandiose Bewegung und ein völlig neues Menschenbild hat sich da gezeigt, dass nämlich wir erlöst werden können, ne? Durch das Göttliche sozusagen und dass Gott auch Mensch werden kann, also dass etwas in uns ist. Und trotzdem hat die Kirche dann aus Machtgründen, also Kirche ist nicht gleich Christentum, das muss ich immer wieder dazu sagen, sind einfach zwei verschiedene Paar Schuhe. Die Kirche hat dann im Grunde aus Machtgründen immer wieder diesen dominanten Gott außerhalb von uns gepredigt. Und im Innen blieb er uns eigentlich verborgen, ne, wenn wir selber nicht die dunklen Wege auch gehen können, ne? Unsere Schattenseiten anschauen können. Das Böse ist nicht nur außerhalb von uns, es ist ein Teil von uns, ohne dass wir böse Menschen sind, sondern wir haben alle Schattenseiten in uns, wir haben alle Ängste, die wir durch Traumata erleben oder auch mitgebracht haben in dieses Leben. Und deswegen ist der Gott praktisch in dieser Zeit eigentlich außerhalb von uns geblieben. Und ich glaube, dass wir uns erst heute dessen wirklich in der Tiefe bewusst werden können. Und die wissenschaftliche Revolution hat dann den Rest dazu beigetragen, weil die Menschen ja gar keine Orientierung mehr so richtig hatten. Also das Gottesbild ist ja immer mehr verblasst. Natürlich gab es die christlichen Mystiker und das war auch gut. Das sind eigentlich die das anders gelebt haben. Aber dann war es halt, wie gesagt, alles nur noch auf der rationalen Ebene erklärbar. Und heute können wir uns da wieder neu hinwenden. Jetzt weiß ich nicht mehr, was du für eine Frage gestellt hast. Kannst du mir das nochmal sagen?
Nein, du hast es ja schön erklärt, mehr oder weniger. Und wir, wie soll ich das behaupten, wie soll ich das sagen? Wir haben ja sehr viel über die Wissenschaft gesprochen, die heute quasi isoliert Dinge betrachtet. Da kamen wir eben hin auf die Frage, dass eben der damals eben die Medizin viel ganzheitlicher betrachtet wurde. Und
genau,
jetzt selber ruhig weiter.
Jetzt habe ich es wieder, genau. Das war eigentlich der Punkt, dass es eben nicht, dass die Schuld nicht im Außen zu suchen ist. Ja. Und das eben konsequent in allen Bereichen. Das heißt, wenn wir uns wieder anbinden an uns selbst und auf unsere innere Stimme hören und auch begreifen, dass wir eben Wesen sind aus Körper, Geist und Seele, dass wir nicht durch unsere Erziehung nur geprägt werden, sondern dass wir Dinge mitbringen in diese Welt, dass es einen Sinn hat, sich unseren Ängsten und unseren Schatten zu stellen, dass die Umwege auch alle ausnahmslos einen Sinn haben, dass wir da versuchen sollten, der zu werden, der wir im Inneren sind, also das, wofür wir brennen, das zu verwirklichen und nicht zu funktionieren. Da ist ja das Wort auch schon wieder drin, ne? Wie viele von uns funktionieren nur noch? Wie viele von uns haben auch früher gehört, wenn es um die Berufswahl ging, mach was Vernünftiges, mach was Sicheres. Ich glaube, darum geht es heute nicht mehr. Ich glaube, wenn wir das tun, wofür wir brennen, was wir schon immer machen wollten, ich glaube, dann werden wir Erfolg haben und dann sind wir auch gut in dem Bereich. Und ich glaube, dass diese Welt heute noch ganz neue Möglichkeiten bereithält, gerade in diesem Umbruch. Und da ist es wichtiger denn je. Und wenn wir unseren Weg gehen und aufhören, den Schuldigen im Außen zu suchen oder irgendjemand für unser Leben verantwortlich zu machen, ich glaube, das ist der erste Schritt in die Selbstverantwortung und in die Heilung. Anders wird es nicht funktionieren, solange ich noch irgendwo gucke, was irgendjemand mit mir macht und dass der schuld ist und ich unschuldig bin, solange ich nicht mit dieser Teilung aufhöre, bleibt es unvollständig.
Ist es da aus deiner Sicht also noch nicht zu spät? Ich meine, wir haben ja erst den größten Teilungsversuch der Geschichte hinter uns mit der Pandemie. Darüber schreibst du auch ein bisschen was in deinem Buch, obwohl du auch schreibst, dass du darüber gar nicht schreiben wolltest, aber irgendwie kommt keiner mehr drum rum. Und dann gab es dann mehr oder weniger die Impfungen, die darauf erfolgten und so das Gefühl ist, dass viele Menschen dann gar nicht mehr sie selbst sind. Haben wir überhaupt noch die Möglichkeit, vollen Zugriff auf unsere Trinität zu erhalten aus deiner Sicht?
Ich glaube schon, dass wir das haben. Also natürlich ist es mit den Impfungen, es ist natürlich eine unsagbare Geschichte. Und trotzdem glaube ich, dass das Geistige stärker ist, wenn wir uns wirklich verbinden. Ich glaube, es braucht dann vielleicht etwas länger oder vielleicht etwas mehr Zeit, bis zum Körper wieder auch wieder anders funktioniert. Das war natürlich ein Eingriff, der, glaube ich, kaum jemanden, auch die Ungeimpften, nicht irgendwie auch indirekt betrifft, ne? Das ist gar keine Frage. Und trotzdem glaube ich, kann man den Geist, also sprich das Göttliche, nicht töten. Es geht nicht. Letztendlich geht es nicht. Und deswegen glaube ich auch, dass dieser ganze Transhumanismus am Ende nicht gelingen wird und es irgendwelche Katastrophen vorher geben wird und uns das um die Ohren fliegt. Aber ich glaube, dass es geht und dass es wichtig ist, dass wir uns alle auf den Weg machen. Und ich möchte jetzt nichts bewerten, aber Corona hat uns natürlich auch, natürlich, man sagt immer, Corona hat die Welt gespalten, aber die Spaltung war vorher da. Ich glaube, Corona hat die Spaltung nur offensichtlich gemacht. Und zwar von diesem Teil der Welt, der noch angebunden ist an sein Inneres, der ein gutes Empfinden hat, der wusste ohne Begründung, hier stimmt irgendwas nicht. Und zwar ganz gewaltig nicht. Na, und das weiß man dann eben auch ohne rationale Begründungen zu haben. Und die anderen sind in ihrer Angst geblieben. Ne? Angst vor dem Tod, Angst vor allem Möglichen, aber vor allen Dingen war es irgendwie die Angst vor dem Tod und den wir ja heute auch völlig ausgeklammert haben in dieser materiellen Welt. Dabei ist der Tod, wenn ich ihn im Ganzen betrachte, nichts anderes als eine Geburt auf eine neue Ebene, nämlich in die geistige Welt. Und ich glaube, dass diese Spaltung, wie gesagt, durch diese Krise nur offenbar wurde. Und deswegen ist es auch so wichtig, dass wir aufhören zu teilen in Geimpfte, in Ungeimpfte, in immer noch Corona-Gläubige und Verschwörungstheoretiker, sondern dass wir uns da auch wieder annähern. Weil Angst hatten wir alle. Ne? Die einen vor dem Tod, vor dem Verlust des Arbeitsplatzes durch alles Mögliche und die anderen hatten auch Angst um ihren Job, natürlich, aber die hatten eher Angst vor Kontrolle, vor Eingriff in den Körper und sowas. Also, dass wir uns da auch wieder annähern und verbinden und uns das bewusst machen. Denn wir sind eine Einheit und es eben nicht bewerten.
Hat dich denn dazu gebracht, so ein 500 Seiten dickes Buch zu schreiben, was ich gefühlt in einer Woche durchgesuchtet habe?
Ja, das ging manchen so. Die schnellsten haben es in 3 Tagen gelesen, ja, und ja, haben mich das Gleiche gefragt, ja. Ja, es ist einfach passiert, das muss ich wirklich sagen. Ich Ich bin ja sehr tief, also die Astrologie wird immer so separat betrachtet und ist ja heute oft auf keinem guten Niveau mehr verbreitet. Aber wenn man sich überlegt, wo die Astrologie herkommt, dass es die älteste Erfahrungswissenschaft der Welt ist und die Mythologie, die Medizin, also alle Disziplinen haben die Astrologie mit einbezogen damals vor 3, 4, 5.000 Jahren. Und wenn man da wirklich einsteigt, dann kann man einfach nicht dran vorbei, dass man sich eben auch mit der Mythologie, mit der Gesundheit, mit unserer Geschichte, mit unserem Menschsein beschäftigt. Und ja, ich arbeite eben auch nach einer Astrologie, wo dieser Mann, der diese Astrologie in unserer Zeit nochmal neu begründet hat, eben genau diese alten Zusammenhänge mit unserem aktuellen Wissen im Grunde wieder verbunden hat. Und dadurch eröffnen sich einfach ganz andere Möglichkeiten, da auch nochmal auf diese Astrologie zu schauen. Und ich fand es jetzt, ach so, ich hatte dann irgendwann mal so eine Erkenntnis von Dingen, so eine tiefe Erkenntnis, wo ich dachte, das habe ich eigentlich längst verstanden. Und dann habe ich es nochmal viel tiefer verstanden, wie das alles irgendwie so zusammenhängt und auch wie das, was sich da draußen zeigt, was das eigentlich für uns wirklich bedeutet, das kann ich gleich noch erklären. Und mein erster Impuls war, das möchte ich meiner Tochter erklären. Und da habe ich aber nicht gewusst, wie, also habe ich angefangen zu schreiben, weil ich wusste, so viel wird sie mir nicht zuhören, um ihr das alles zu erklären. Und dann sind irgendwie aus 80 Seiten Anfang sind dann 7 Jahre geworden und es waren dann über 500 Seiten.
Ja, wow.
Das war eigentlich, und selber, was ich selber auf diesem Weg noch lernen durfte und begreifen durfte und wo ich noch hinschauen durfte, das hat mich selber überrascht. Also das Grundgerüst war von Anfang an klar und es ist auch geblieben. Aber die Dinge rechts und links des Weges, die haben mich schon auch noch sehr bereichert, ja.
Ja, ich schreibe so eine schöne Anekdote in dem Buch, ne, dass eine Mutter, die ungewollt schwanger geworden ist und das verheimlicht hat, quasi auch ihrem Mann nichts gesagt hat und das Kind sagt dann im Auto, hey Mama, du bist schwanger, ne? Und sie hat eine neue Seele wieder den Platz gefunden, obwohl die Frau das vielleicht nicht wollte. Und das ist ein schönes Beispiel dafür, wie wir manchmal getrennt sind von dem Eigentlichen, was wir sind, sozusagen, ne? Weil wir im Außen materiellen irgendwelche ja, Fantasien, Wünsche haben oder einfach nur existieren, aber dass es ein tieferes gibt, einen tieferen Sinn, der manchmal wie überschüttet ist, ne? Also wie Erde oder Kies, dass du auf irgendwas draufschützt oder was wir in einem tiefsten Keller begraben haben, aber was sich immer wieder zeigt, das kommt auch in deinem Buch. Also Dinge werden immer an die Oberfläche gespült. Wir können sie nicht auslöschen, ne?
Nein, können wir nicht. Also das ist ganz klar. Und ja, mit diesem Kind, das fand ich auch, es hat mich selber so berührt irgendwie. Das Kind hat wirklich zur Mama gesagt, Mama, du hast ein Baby im Bauch, ne? So, die war 4 oder so. Und die Mutter hat gesagt, nein, das stimmt nicht. Und das ist ja das Schlimme dabei, ne? Wenn sie gesagt hätte, wow, was nimmst du wahr, ne? Dann hätte sie ja vielleicht ehrlicherweise sagen können, ja, so ganz glücklich bin ich im Moment noch nicht darüber, ne? Dann hätte man es erstmal in den Das Kind wäre bestätigt gewesen in seinem Empfinden. Und das ist ja das Schlimmste, was wir Kindern eigentlich antun können, wenn wir irgendwie ihre Wahrnehmung in Frage stellen, ne? Weil die haben ja oft eine gute Wahrnehmung. Und wir sagen dann oft, ja, du irrst dich und das bildest du dir ein. Und also, ne, wir jetzt vielleicht nicht mehr, aber wir sind so groß geworden, also ich zumindest. Und das ist heute etwas, was sich auf jeden Fall ändern muss und darf, ja.
Ja, wie wunderschön. Wir sehen dich ja auch auf dem Festival der Verbundenheit vom 21. bis 23.8. Da wirst du uns diese ganzen Zusammenhänge nochmal näher erläutern und wir können dich eben auch live kennenlernen. Du selber hast ja, glaube ich, seit sehr, sehr vielen Jahren eine Praxis in Berlin, hast aber da, glaube ich, alle Hände voll zu tun mit Menschen, ne? Also weil wir gerade eben in dieser Zeit leben, wo absolut viel los ist. Das hast du ja auch schön erläutert. Gibt es dennoch Möglichkeiten, dass Menschen mit dir in Kontakt kommen? Oder was ist so das, wo du dich siehst, die nächsten Jahren, wie du auf dieser, ja, in dieser wunderschönen Inkarnation wirken möchtest?
Ja, im Moment ist es tatsächlich so, dass ich es nicht mehr schaffe, den Menschen gerecht zu werden. Ich habe so viele unbeantwortete E-Mails. Die haben zwar alle eine automatische Antwort bekommen, dass es einfach dauert, aber die Wartezeit ist im Moment bestimmt 6 bis 8 Monate, denke ich, für einen neuen Praxistermin. Und ich sehe auch nicht, dass sich das so schnell ändert. Aber natürlich möchte ich jetzt nicht, dass mich niemand mehr anschreibt, wenn irgendjemand Not hat oder wenn irgendjemand was ganz Akutes hat mit den Kindern. Oder dann versuche ich es eigentlich fast immer, es möglich zu machen, ne? Also immer irgendwie noch was dazwischen zu schieben. Oder manchmal sagt dann genau jemand ab und es ergibt sich eine Lücke. Also gerne versuchen. Längerfristig würde ich, denke ich, schon darüber nach, irgendwie in einer Seminarform noch anders wirken zu können. Aber das weiß ich noch nicht. Das entsteht gerade noch ganz frisch. Aber mein Buch ist auf jeden Fall, glaube ich, schon mal ein guter Ansatz, sich überhaupt noch mal mit einigen Dingen vielleicht zu beschäftigen und auch noch mal eine andere Sicht auf die Dinge zu kommen. Und viele sagen auch, das war wunderbar, das Lesen, das hat mich schon getragen, auch über die Wartezeit. Und ich habe jetzt schon einige Fragen beantwortet gekriegt und so. Also das ist schon, ich meine, du hast es ja auch gelesen, du kannst es ja wirklich auch sagen, hast du ja auch schon. Und
ja, definitiv. Also ich dürfte ja ein sehr schönes Gespräch mit dir führen. Vielen Dank dafür nochmal. Also ich habe mich mein Leben lang leider mit Astrologie nicht viel befasst. Und das, was du da alles alleine mit meinem Geburtshoroskop gesagt hast, hat so vieles auf den Punkt getroffen und zeitgleich mit diesem Buch. Und das ist ja eben das Schöne, dass wir das quasi unsterblich machen können mit solchen Büchern. Da steht so viel drin. Du hast es ursprünglich für deine Tochter geschrieben, hast du ja gesagt. Und nun kann es ganz vielen anderen Menschen zugutekommen. Und das ist ja eben was man sich mit dir beschäftigen kann. Und wie gesagt, du machst den einen oder anderen raren Auftritt auch auf Events. Und da bin ich natürlich sehr stolz und dankbar, dass du dir auch die Zeit nimmst, im August da zu sein. Und vielleicht magst du uns da nochmal einen ganz kleinen Ausblick geben. Was erwartet da, was du vielleicht heute uns noch nicht erzählt hast? Und dann würde ich sagen, verweisen wir auch gerne auf deine Website und auf die anderen Videos von dir im Netz, die ja wirklich fantastisch sind.
Ja, also beim Event, das kam ja ganz überraschend auf mich zu. Ich bin natürlich immer dankbar und da mir das so wichtig ist, dass diese Dinge in die Welt gehen und ich einfach wirklich auch diese Vernetzung und diese Verbundenheit, das ist ja auch der Titel deines Events, ne? Das Festival der Verbundenheit, das ist mir einfach so wichtig und es ist einfach durch nichts zu ersetzen, diese persönlichen Begegnungen, ne? Und dieser Austausch. Und deswegen nehme ich mir die Zeit und mache das, auch wenn ich die gar nicht habe, aber ich werde nochmal einen Vortrag halten, den ich auch schon gehalten habe. Ich werde mal gucken, wie ich den noch, ob er angepasst werden muss, je nachdem, was in der aktuellen Zeit jetzt noch passiert. Und dann gibt es ein Event, so ein bisschen ein Mittwoch-Event. Ich sage es jetzt einfach mal, der lebendige Tierkreis, so als Überschrift, wo man auch nochmal die Zusammenhänge anders vermittelt bekommt, weil die meisten wissen ja, der Stier, der schaut immer aufs Geld und die Jungfrau kann sich nie entscheiden. Und das ist aber, eigentlich ist es total bewertend und trifft überhaupt nicht den Kern. Und mir geht es eben darum, mit diesen Missverständnissen und Vorurteilen nochmal aufzuräumen und ganz anders den Zusammenhang herzustellen.
Ja, wie schön. Also du hast es ein bisschen mir schon geteasert, mehr oder weniger, dass sich dann die Menschen da eben hinstellen können, wo das Tierkreis von ihnen eben ist. Und du sagst dann ein bisschen was dazu. Also ich finde das richtig, richtig stark und freue mich schon darauf. Und ich denke, wir können alle jetzt feststellen, dass wir vielleicht an der Schwelle stehen, die mehr oder weniger uns ganz klar Hinweise sendet, in welche Richtung wir gehen möchten und uns nicht länger von der Welt im Außen, sag ich mal, programmieren lassen, ne? Nicht ständig auf unser Handy zu schauen, hast du als Beispiel genannt, nicht uns in weitere Chips unter die Haut pflanzen zu lassen, sondern wirklich wieder unsere Lebendigkeit zu leben und die Lebendigkeit, die draußen in der Natur ist, die Lebendigkeit, die in uns ist und zu erfahren, wer wir wirklich sind. Die Reise hat uns bis hierher geführt und du gehst den Weg weiter und das kannst du letztlich selber bestimmen. Also von daher ist vielleicht unsere Botschaft, fang an, wieder wirklich zu leben, nicht nur im materiellen Außen, sondern im geistig-seelischen Inneren, in deinem Zuhause, in dir selbst. Und schön, dass du heute da bist, liebe Caroline.
Ich danke dir wirklich sehr für die Einladung. Es hat mich sehr gefreut. Danke.
Bis ganz bald, deine Caroline und der Christian.
Wie schön, dass du bei dieser Folge dabei warst. Alle zugehörigen Links findest du in den Shownotes. Lass gerne eine Bewertung für den Podcast da. Jeden Donnerstag und Sonntag wartet eine neue Folge auf dich. Teile den Podcast auch gerne mit deinen Liebsten, damit auch sie ihrer Gesundheit zukünftig wieder mehr Beachtung schenken. Du findest Mr. Brokkoli auch auf YouTube, Instagram, auf seinem Blog und bei School. Wenn du Fragen oder Anregungen für künftige Podcast-Episoden hast, melde dich gerne bei uns. Wir freuen uns auf dich. Vielen Dank und einen wunderschönen Tag wünscht dir das ganze Mr. Brokkoli-Team.